Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
Ich versuche wirklich, irgendwas, was im normalen Leben ist, zu verknüpfen mit dem Zollbereich, sodass jeder dazu eine Beziehung aufbauen kann. Zum Beispiel die IT-Abteilung ist immer ein gutes Beispiel, die mit dem Thema nichts am Hut haben, müssen aber gegebenenfalls diese technischen Anforderungen umsetzen. Und auch da sind wir wieder beim Bild oder beim Rahmen, versuche ich durch Storytelling, durch Analogien den Rahmen zu schaffen, zu sagen, okay, hierum dreht es sich, es ist doch so ähnlich wie das oder jenes. Und wenn der Rahmen kreiert ist, dann kann man ins Detail gehen. Ich habe das Thema Storytelling in meinen Entwicklungsplan auch, in meinem Karriereplan aufgenommen, um dort gezielt dran zu arbeiten und besser zu werden. Man muss schon auch Zollprofi bleiben.
Freier Verkehr. Heute mit Anna und Jens.
Hi Jens.
Hi Anna. Schön, dass wir beide wieder zusammen den Podcast moderieren heute.
Ja, lang ist her.
Sag mal, ich habe eine Frage. Wie erklärst du denn deinen Kindern, was du arbeitest als Beruf?
Also ja, meine Kinder sind noch in der Schule. Die kennen das Berufsleben so in dem Sinne noch nicht. Bis auf viel mit Kunden telefonieren, viele Aufträge entgegennehmen, wo ich unsicher bin, ob das bei denen ankommt, tue ich mich wahnsinnig schwer, um ehrlich zu sein.
Dann freue dich umso mehr auf unseren heutigen Gast, denn der widmet sich dem Thema Storytelling und er hat auch ein paar Tipps parat, wie man eben erklärt, was man beruflich macht, wenn es nicht ganz so einfach ist, wie zum Beispiel Feuerwehrmann oder Polizist oder ähnliches.
Ich bin gespannt.
Dann hören wir doch mal rein, denn nebenbei ist er nicht nur Storyteller, sondern er ist natürlich auch Zollverantwortlicher in der Praxis und Global Trade Verantwortlicher. Und dann hören wir doch mal rein, wer heute zu Gast ist.
Los geht's.
Wenn man Tobias Wawziniak nach seinem Beruf fragt, kommt die Antwort mit einem Schmunzeln. Er ist Detektiv, Anwalt, Ermöglicher und Diplomat in einem. Eine wunderbare Beschreibung für das, was er seit über 2 Jahrzehnten in Zoll- und Trade Compliance mit Leidenschaft lebt. Seine Expertise hat er sich in verschiedenen Positionen erarbeitet, von der Spedition bis zum Global Player. Bei Yuzin Logistics verantwortete er als Head of Customs Compliance die Zollprozesse. Bei TE Connectivity führte ihn sein Weg über das deutsche Zollmanagement und die EMEA-Region zum Director Global Trade Compliance, bei der er die globale Verantwortung für den Automotive-Bereich trägt. Große Visionen, neue Technologien und vor allem der persönliche Austausch treiben ihn an. Und wenn ihr euch fragt, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht, nennt ihn einfach Tobias. Herzlich willkommen bei Freier Verkehr.
Ja, herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist.
Hallo, Tobias.
Hallo, Jens. Hallo, Anna.
Hi, schön, dich wiederzusehen. Wir freuen uns sehr.
Ich freue mich auch.
Ja, Tobias, wir haben uns natürlich ein wenig vor unserem Gespräch schlau gemacht und uns über dich erkundigt. Und wir haben dabei auch dein LinkedIn-Profil gescannt. Und da sind uns die große Überschrift aufgefallen, die da steht. Every Connection Counts. Was hat es denn damit auf sich?
Tja, was hat es damit auf sich? Eine gute Frage. Wir sind natürlich ein Hersteller für Verbindungslösungen. Und somit ist der Slogan natürlich einleuchtend. Ne? Wir stellen Produkte her, die Verbindung herstellen, also Steckverbinder im weitesten Sinne. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass wirklich jede Verbindung zählt. Ne? Und dazu gehört nicht nur unsere Steckverbinder, die Verbindung herstellen, sondern auch unsere Verbindung mit Kunden oder auch die Verbindung untereinander. Wir sind mit 80.000 Mitarbeitern in TI ein Riesenkonzern und auch innerhalb und außerhalb ist das Netzwerk schon extrem wichtig, um voranzukommen. Das hat so der Slogan, oder das bringt der Slogan halt mit sich.
Passt ja auch sehr gut zu LinkedIn natürlich, also von daher.
Absolut, ja.
Connecten, nicht schlecht. Möchtest du uns noch ganz kurz sagen, was ist denn alles noch bei TI Connectivity?
Also grundsätzlich, wie zusammengefasst, fällt alles unter den Bereich Verbindungslösung. Ne? Aber wir haben halt über 7.000 Ingenieure, die wirklich helfen, unseren Kunden innovativ zu sein, ne? Produkte zu designen. Wir sind in verschiedenen Sektoren immer im Bereich der Herstellung von Sensoren oder Konnektivitätslösungen zuständig. Und das kann im medizinischen Bereich sein durchaus, wenn wir über Herzkatheter sprechen, wie werden die miteinander verbunden und die Kabel. Es kann aber auch ganz normal das klassische Beispiel der Automotive-Bereich, die ganzen Steckverbinder, die im Auto, im Motor, die Sensoren, Parksensoren sind, da da sind wir tätig und designen halt mit unseren Kunden zusammen die Produkte.
Genau, Automotive ist ein gutes Stichwort, weil du bist, glaube ich, in der Automotive-Sparte tätig und du bist dort Director Global Trade Compliance. Was sind da so deine Aufgaben?
Alles um den Bereich Zoll- und Exportkontrolle würde ich im Groben mal zusammenfassen, aber natürlich habe ich dort ein globales Team. Der Automotive-Bereich bei TI ist der größte Bereich an unseren Business Units und macht fast die Hälfte der Firma aus. Wir kümmern uns da wirklich ums Tagesgeschäft zum einen, aber auch um die strategische Ausrichtung. Wie stellen wir sicher, dass wir Zölle dann zahlen, wenn sie geschuldet werden? Wir stellen sicher, dass wir global handeln können, gerade in der heutigen Zeit mit den Exportkontrollthemen, die uns und Sanktionen, die uns umtreiben, ist es schon wichtig, dass wir dort immer up-to-date sind und wirklich alles abgedeckt haben, um unser Geschäft am Laufen zu halten. Mit dem globalen Team sind wir über 3 Regionen verteilt, also Americas, EMEA und APEC, die typischen Regionen, die man so aufteilt. Wir sind in 8 Ländern ansässig mit den Leuten, entweder in den Werken oder in unseren verschiedenen Headquarters, die wir in den Regionen haben, um dort die Handelscompliance sicherzustellen.
Darf ich ganz kurz fragen, wie viele seid ihr da? Weil das klingt ja super groß, super spannend. Wie viele Menschen verbindest du denn mit deiner?
Genau, also mein Team ist insgesamt mit 21 Leuten bald besetzt. Also ich bin noch dabei, ein paar Leute weltweit einzustellen, aber wir werden dann 21 Leute für meine Business Unit im Bereich Global Trade Compliance sein.
Dann erübrigt sich wahrscheinlich gerade fast die Frage, welchen Stellenwert für euch das Global Trade Management Thema Global Trade Compliance hat. Aber so mal in der Nutshell, wie wichtig ist das für TI Connectivity?
Das ist schon ein extrem hoher Stellenwert, würde ich sagen. Denn wir sorgen ja dafür, dass wir überhaupt globales Geschäft betreiben können. Denn die Komplexität wird immer größer. Und heutzutage, wenn wir nicht so aufgestellt wären, wäre es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann geht was schief, wann könnten wir nicht mehr global handeln. Also wir sorgen wirklich dafür, dass es stattfinden kann, dass wir Risiken abschätzen, aber auch minimieren. Und aber auch, dass unsere Reputation geschützt wird. Denn wir haben ja oft das Problem, dass Geschäfte vielleicht legal abgewickelt werden dürfen mit den ganzen Sanktionen, aber die Öffentlichkeit es falsch darstellt. Also da schätzen wir ein, sollten wir das Geschäft machen, können wir das Geschäft machen. Das ist schon sehr wichtig. Und die Globalität kann man halt gar nicht zentral abdecken, dass man sagt, naja, wir managen alles aus Europa heraus. Und der Stellenwert wächst immer weiter. Und entsprechend hat die Firma es erkannt und dahingehend uns auch aufstellen lassen.
Ich denke, das ist so mitunter auch ein großer Faktor. Ne? Wie stellen die Unternehmen sich da? Wie möchten sie da investieren? Nimmt man es mehr salopp oder geht man der Sache doch viel tiefer und wirklich ernster nach? Wenn du über diese ganzen globalen Themen sprichst, gibt es spezielle Themen, die dich jetzt besonders umtreiben?
Mich speziell, ich bin natürlich bei der Größe der Gruppe ein bisschen strategischer aufgestellt und versuche immer in die Glaskugel zu schauen und zu überlegen, was passiert als nächstes. Wir sprechen aktuell über die Auswirkungen der Wahlen in den USA zum Beispiel. Was passiert dort? Aber auch in Europa ist natürlich extrem wichtig, weiter zu verfolgen, was passiert mit den Anti-Dumping-Zöllen. Chinesische Autos ist gerade in den Medien. Was passiert da? Wie hoch ist der Einfluss auf uns? Auch wenn wir die Autos nicht produzieren, aber die Komponenten gehen da rein. Wirklich da sich aufzustellen, Szenarien zu kreieren. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn Trump kommt? Was passiert, wenn Kamala Harris kommt? Welche Slogans hauen die raus sozusagen und wie wahrscheinlich ist das? Diese Wahrscheinlichkeitsrechnung ist immer sehr schwierig, aber zumindest kreieren wir die Szenarien und geben unseren Geschäftseinheiten, die dann wirklich die operative Planung machen, wo produzieren wir, wann produzieren wir was, damit die Informationen einfach mitnehmen können. Und das ist ein großer Teil. Vielleicht nochmal kurz zurück zum Stellenwert. Trade Compliance bei TI ist sehr hoch angesehen. Und die letzten 3 Jahre machen wir quasi intern so eine Trade Transformation durch, wo wir halt entsprechend das Budget von ganz oben bekommen haben, uns vernünftig aufzustellen für die Zukunft, um diese Herausforderung zu meistern. Wir haben einmal einen GTS-Governance-Bereich, wo wir ein Program Management Office haben und ein GTS Legal. Wir haben auch die Operational Compliance, wo ich dann ansässig bin. Und da sieht man schon, dass wir uns vernünftig aufstellen. Und diese Trade Transformation ist ein großer Teil, wo wir wirklich über Menschen sprechen, sagen, haben wir die richtigen Leute, um das alles abzudecken? Wir sprechen aber auch über Prozesse. Haben wir die richtigen Prozesse dokumentiert, definiert? Oder müssen wir da was ändern? Und über Systeme. Heutzutage geht ohne Systeme fast nichts mehr. Aber auch da mit der erhöhten Komplexität müssen wir uns systemtechnisch natürlich auch entsprechend aufstellen. Und das passiert aktuell gerade. Und da ist eine Menge zu tun. Also wir beschäftigen uns mit uns intern, aber auch mit der externen Welt. Und da kommen natürlich aktuell die Nachhaltigkeitsthemen auch noch hinzu, CBAM, Deforestation Act. Es wird nicht weniger, sondern immer mehr, immer komplexer und damit beschäftigen wir uns.
Sehr spannend, ja. Also das ist ja auch so ein Thema, was uns heute so oder was in unser heutiges Thema mit reinschwingt, dass wir sagen, ja, wie kann man denn so einen Transformationsprozess, was gibt es denn für Tools, für Hilfsmittel, auch interne Projekte vielleicht ein bisschen einfacher durchzubekommen, vielleicht einfacher zu erklären. Es geht ums Thema Storytelling heute im Global Trade Management und wie man das dort einsetzen kann. Bevor wir dahin starten, würde ich ganz kurz noch eine Abbiegung machen Richtung unserer Fragerunde, freie Verkehr-Fragerunde, um dich einfach noch ein bisschen ja, besser kennenzulernen. Das sind so Entweder-Oder-Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Und ja, Anna, ich würde sagen, fang noch einfach mal direkt an.
Sehr gerne. Also, Trommelwirbel. Import oder Export, Tobias?
Import.
Zollkodex lesen oder Zolltarif nachschlagen?
Den Zollkodex lesen.
Präsenzmeeting oder Videocall?
Unbedingt Präsenzmeeting.
E-Mail oder Telefonat?
Kommt wie immer drauf an, aber meistens das Telefon.
Digitale Präsentation oder Flipchart?
Da bin ich eher auf der digitalen Seite, aber keine langweiligen PowerPoints, sondern eher unterstützende Visualisierung.
Okay. Trotz Präsenzmeeting dann digital bleiben. Sehr gut, sehr gut. dann Büro oder Homeoffice? Wo verschlägst du dich hin?
Homeoffice, weil ich es tatsächlich so gewohnt bin mittlerweile, aber mit einem guten Anteil von Meetings im Büro und Dienstreisen.
Das kann ich total nachvollziehen, da bin ich bei dir. Und ein Thema, das ich ganz spannend finde in meinem privaten Umfeld, kochen oder essen gehen?
Ich koche sehr gerne und fast täglich, aber ich habe auch absolut nichts dagegen, mal essen zu gehen, aber da muss sich auch lohnen, also dann soll es lecker sein.
Da bin ich voll und ganz bei dir. Vielen, vielen Dank.
Dann würde ich sagen, starten wir rein ins Thema Storytelling. Es ist eigentlich ein Konzept, das so mein Metier ist. Ich bin ja im Marketing bei AIB und vielleicht kennst du ein oder andere aus der Hörerschaft noch nicht so richtig, weil es ja doch vielleicht so ein bisschen exot ist noch im Global Trade Management. Willst du kurz erklären, was sich hinter Storytelling versteckt?
Ja, gerne. Also du hast ja gesagt, es kommt vielleicht aus dem Bereich Marketing, aber auch Public Speaking wird sehr, sehr oft genutzt. Ne? Im Grunde genommen geht es ja darum, wie ich meine Nachricht oder mein Produkt verpacke und interessant für den Adressaten gestalte. Und die Frage, wie kann ich die Aufmerksamkeit steigern oder hochhalten? Gerade bei langen Präsentationen, wie mache ich das? Da geht es nicht darum, wie die Übersetzungen jetzt Storytelling zu Geschichten erzählen, sein kann. Ne? Also es ist wirklich keine Geschichtenerzählerei, irgendwas zu erfinden, sondern darum, es geht darum, lebhaft und an tatsächlichen Beispielen oder Geschichten, wenn man es so nennen will, dem Empfänger eine Nachricht zu übermitteln und eine Beziehung zu verknüpfen, die ich mit dem Produkt auch im Endeffekt verknüpfe.
Und zu der Methodik bist du wie gekommen? Weil also für mich, ich bin ja gar nicht aus dem Marketingbereich und finde es aber unfassbar spannend.
Wie bin ich da drauf gekommen? Hauptsächlich dadurch, dass ich besser präsentieren wollte, selbstsicherer dastehen wollte. Im Zollbereich sind wir oft mit Vorurteilen konfrontiert, wo wir sagen, naja, Zoll wird nicht wahrgenommen, wird nicht ernst genommen oder wird als blockierende Abteilung gleichgesetzt. Wir können aber auch sehr viel schaffen und Positives für die Firmen bewirken. Und dann hatte ich mir überlegt, wie kann ich denn Zoll gewinnbringend irgendwie intern verkaufen sozusagen. Und über den Verkauf, Marketing bin ich dann an dieses Storytelling gekommen und habe sehr viel TED-Talks geguckt. TED-Talks kennen die einen oder anderen ja wahrscheinlich. Und darüber dann im Bereich Public Speaking auch fündig geworden, weil dort wird, egal welches Thema, irgendwie sehr spannend und amüsant verpackt und erzählt. Also wenn man die Technik beherrscht, kann man fast jedes Thema irgendwie gut verkaufen. Natürlich im Bereich Zoll sollten wir die fachliche Expertise nie auf den Augen verlieren, aber trotzdem kann ein sehr guter Public Speaker auch den Themenbereich Zoll wahrscheinlich ganz gut verkaufen, ohne dass er überhaupt irgendwas darüber weiß, wenn er ein paar Anhaltspunkte hat. Und das hat mich sehr interessiert. Das wollte ich irgendwie mit dem Bereich Zoll verknüpfen, aber Zoll soll ja auch Spaß machen. nicht nur uns, die darin arbeiten, sondern auch den Leuten, die es als Empfänger aufnehmen oder da Entscheidungen drüber treffen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, über diese TED-Talks, Public Speaking, über YouTube damit anzufangen und es versucht zu nutzen.
Stark. Also mich überzeugst du gerade. Von dem her.
Das ist schön.
Ja.
Ja, Storytelling hat immer so eine gewisse Dramaturgie, so einen gewissen Aufbau, da kommen wir sicherlich später auch noch drauf. Und die Tech Talks kenne ich auch. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas mal Tech Talk zu Zoll gesehen hatte, aber ich glaube, ist jetzt auch nicht das Thema. Nee.
Aber es gibt einen Tech Talk zu Storytelling.
Wenn du so auf deine Aufgaben schaust, wo du Storytelling einsetzt, Präsentationen, hattest du schon erwähnt, gibt es noch irgendwie so typische Aufgabenfelder, wo du das heute schon anwendest?
Also auf jeden Fall Vorträge. Ne? Wenn mehrere Leute da sind, Vorträge, aber auch Vorstellung von neuen Ideen oder Projekten. Da gerne im Bereich Automatisierung, Digitalisierung oder Prozessverbesserung, Change Management, sind alles so Sachen, wo man ganz gut Analogien in der breiten Welt finden kann. Ne? Für die Digitalisierung zum Beispiel kann man gut das Thema Reisen nutzen. Reisen ist so ein Thema, was fast jeder gerne macht. Da hat man schon mal einen guten Anknüpfpunkt. Ne? Wenn ich da das Beispiel nehme, die digitale Bordkarte, ist ja super, dass sie jeder schon mit dem Fingertipp quasi zur Verfügung hat. Und im Flugzeug geht es weiter. Ich sehe quasi live, wie hoch ich bin, wie schnell ich fliege und so weiter. Und wäre das nicht auch toll, im Bereich Zoll zu haben, mein digitales Dashboard zu haben, zu wissen, wo meine Sendungen sind? So könnte das dann ungefähr aussehen, dass ich diese Analogien im Bereich Zoll treibe. Ne? Also ich versuche wirklich, irgendwas, was im normalen Leben ist, zu verknüpfen mit dem Zollbereich, sodass jeder dazu eine Beziehung aufbauen kann.
Ja, die Bilder prägen sich halt dann ein, oder? Es ist was jeder dann irgendwo auch wirklich greifen kann, mit dem er sich dann auch ein Stück weit identifizieren kann.
Ganz genau.
Mega spannend.
Gibt es denn Themen, wo du sagen würdest, da wird es, also Digitalisierung, hast du gerade gesagt, und Projekte, gibt es Themen, die sich nicht so eignen für Storytelling, oder kann man das Konzept überall anwenden, so?
Ich glaube schon, es gibt Bereiche, wo es einfach nicht angebracht ist. Gehen tut's bestimmt, aber es ist vielleicht nicht angebracht. Wenn irgendwas schiefgegangen ist beim Zoll oder ein Risiko entstanden ist, Probleme dringend gelöst werden muss, dann sollte ich jetzt nicht anfangen zu sagen, oh, welche Story kann ich dazu erstmal erstellen, um das Thema anzugehen. Ne? Manchmal passt es aber auch einfach so im Einzelgespräch nicht, ne? Sondern es gibt halt ja die verschiedenen Empfänger der Nachrichten und manche wollen einfach die klaren Fakten haben und entscheiden. Die haben dann nicht die Zeit dafür. Andere muss ich halt erstmal grundsätzlich überzeugen. Da muss man schon den Adressaten ein bisschen besser kennen, an wen sende ich diese Nachricht. Ne? Und wie gesagt, bei manchen Themen, wo Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, da passt es ganz gut. Wenn Entscheidungen schnell und kurzfristig getroffen werden muss, anhand von klaren Fakten, dann eher nicht.
Okay. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst oder auch darüber erzählst, fällt mir auf, sage ich, wie fängst du so eine Storytelling an? Hast du da irgendwie ein bestimmtes Konzept? Hast du irgendwelche Tools, mit denen du dann startest, von der Idee, die du hast und wie du es nachher umsetzt?
Also grundsätzlich muss ich mir ja erstmal klar sein, was will ich erreichen? Generell mit Storytelling, aber auch mit jeder einzelnen Geschichte. Was will ich damit erzählen? Was will ich erreichen? Ich habe damit zum Beispiel angefangen, in verschiedensten Situationen drüber nachzudenken, was hat das jetzt mit dem Zoll zu tun. Ne? Aber auch andersrum funktioniert. Ich habe eine Situation im Zoll und wie kann ich das mit meinem Privatleben verknüpfen? Was ist da vielleicht ein Anhaltspunkt? Das ist das, was ich immer als erstes mache. Wie gesagt, gerade wir hatten kurz über das Digitalisierungsthema gesprochen. Wenn ich da so ein Projekt habe, kann ich vielleicht die Analogie dort mit dem Fliegen, was auch immer, bilden, wenn das interessant ist. Gleichzeitig habe ich dann mal angefangen, so ein Storybook zu kreieren. Ich habe einfach in OneNote eine Seite eröffnet und habe Geschichten aufgeschrieben, aus denen ich mich dann bedienen kann. Das waren noch gar keine ausgereiften Geschichten, wo ich gesagt habe, das passt jetzt genau zu diesem Projekt, sondern einfach Situationen, wo ich sage, die sind interessant. Man geht durchs Leben, man erlebt so viel Interessantes, man merkt es halt nur nicht, weil man nicht konkret drüber nachdenkt. Ne? Also wirklich in einer ruhigen Minute mal zurücklehnen, was habe ich heute erlebt, wie kann ich das mit der Arbeit vielleicht verknüpfen, mal aufschreiben. Und dann geht es halt auch darum, die Geschichte muss nicht immer genau so erzählt werden. Die Geschichte kann halt auch abgeändert werden. Sie ist ja dadurch nicht eine frei erfundene Geschichte, sondern sie lebt halt weiter. und wird angepasst. Also so starte ich immer. Und dann, als ich wirklich damit angefangen habe, hatte ich immer die große Herausforderung, wie erkläre ich meiner Frau, meiner Familie, was ich denn überhaupt mache im Bereich Zoll? Und das kennt, glaube ich, jeder im Bereich Zoll. Auch da kann man das ganz gut ausprobieren. Ne? Als Trump das erste Mal gewählt wurde, war das auch ein ganz guter Anhaltspunkt. Was macht er? Ja, alles das, was er fabriziert, versuchen wir wieder auszubaden. Ne? So geht man dann Stück für Stück da rein. Man probiert es in der Familie aus. Man versucht, seine Storys zu perfektionieren und sich so ein Repertoire aufzubauen.
Wie ist so das Feedback von deiner Frau? Ist die dann wirklich immer so sehr kritisch oder ist die so sehr, freut sich jedes Mal auf eine neue Geschichte?
Das kommt immer auf die Situation drauf an. Grundsätzlich ist es meistens immer, ach ja, du machst da irgendwas. Ne? Aber es ist halt sehr komplex und sehr facettenreich im Bereich Zoll. Ne? Aber grundsätzlich hilft es schon, den Rahmen zu bauen, ein Bild aufzubauen, als nur zu sagen, ich mache Zoll, ich mache Exportkontrolle und darin machen wir Tarifierung. Da kann halt in Außenstehender nichts mit anfangen. Ne? Und dieses Bild zu kreieren, den Rahmen zu kreieren, hilft halt zum einen der Familie, aber auch natürlich den Kollegen in anderen Funktionen, in der IT oder sonst was, einen Rahmen zu schaffen, zu sagen, hier bewegen wir uns jetzt, bevor ich vielleicht in technische Details gehe.
Absolut. Und Bilder sagen ja oftmals mehr als Worte.
Unbedingt,
also ich sehe das auch total, wie du da drin aufgehst. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen für jemand, der komplett nicht aus dem Tagesgeschäft was mit Zoll zu tun hat, diese Komplexität in Form von einfachen Bildern aus dem wahren Leben dann zu überbringen und zu übermitteln. Das finde ich sensationell, finde ich richtig gut. Da fällt mir noch mal gerade was ein, wenn du sagst Tools und Digitalisierung, wir sind ja heutzutage doch immer mehr mit dem Thema KI auch konfrontiert. Wie stehst du dazu? Holst du dir auch aus der künstlichen Intelligenz entsprechend Bilder, Texte?
Ja und nein. Also natürlich in Zeiten von ChatGPT ist es natürlich super verlockend, den Chat einfach die Geschichte liefern zu lassen. Ne? Mit ein paar Informationen kriege ich super schnell eine Geschichte. Ich kann die Geschichte, wenn sie mir nicht so gefällt, an die Stimmung, an die Situation anpassen. Aber die Gefahr, die ich hier sehe, ist, dass es schnell künstlich und erfunden wirkt. Denn wenn ich nicht, ist ähnlich wie mit Präsentationen, wenn ich eine Präsentation halte, die jemand anderes für mich kreiert hat, dann habe ich immer Probleme, zu den erstellten Präsentationen zu sprechen. Wenn ich sie selber kreiere, es meine Geschichte ist, dann kann ich sie jeden Moment erzählen, ob sie es im Fahrstuhl ist, weil ich gerade darauf angesprochen werde, oder auf der Straße oder bei der Präsentation. Alles andere hört sich dann oft künstlich und sehr vorbereitet an. Deswegen gehe ich dann sehr vorsichtig mit um, bin aber überhaupt kein Gegner. Ganz im Gegenteil, ich finde das faszinierend und nutze es auch in anderen Bereichen. Auch im Bereich Zoll nutzen wir auch ChatGPT, in einer sichereren Umgebung intern, aber zum Beispiel, wenn wir Policies und Procedures, von denen wir jede Menge haben, nutzen, suche ich danach über einen Chatbot und sage mir, wo steht jetzt zum Beispiel das Thema Zollwert? Und dann kriege ich die Policy geliefert. Da finde ich es hervorragend, um Geschichten zu kreieren. Weiß ich nicht, da verlasse ich mich lieber aufs echte Leben.
Und wohl auch auf dein Bauchgefühl.
Auch.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Diese Authentizität ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, es muss einfach zu einem passen und man muss damit gut und glaubwürdig rüberkommen, weil das ist ja genau der Grund, warum man und überzeugend rüberkommt, warum man diese Geschichten letztendlich erzählt. Und wenn dann, wie du es gesagt hast, was künstlich klingt, dann wirkt es halt auch nicht mehr so glaubwürdig und dann ist es vielleicht sogar eher hinderlich. Du hast gesagt, du sammelst deine Ideen, hast du so ein Skizzenbuch in OneNote. Sammelst du auch so fertige Geschichten? Hast du schon so ausgearbeitet neben den Ideen schon in der Bibliothek an Geschichten, die du schon erzählt hast, wo du sagst, ja, das jetzt habe ich eine Geschichte zum Tarifierungsprojekt und das kann ich jetzt relativ einfach copy und pasten auf ein, ich weiß es nicht, Sanktionslistenprüfungsprojekt oder ähnliches?
Nee, tatsächlich, also so groß ist es noch nicht. Also es stehen so ein paar Punkte drin. Manchmal ist es auch nur ein Stichwort oder eine Überschrift, ne? Wo ich dann irgendwie eine Verknüpfung herstelle, letztens am Flughafen, Gepäckkontrolle oder so. Ne? Wie bringe ich das dann wieder mit ein? Für mich mehr als kleine Erinnerung, da war ja mal was. Ne? Die eine oder andere Geschichte, wie ich hatte zum Beispiel mal einen Flug nach China gebucht, saß am Bahnhof, wollte dann schnell diese Gesundheitserklärung machen, weil man darf sie nur 24 Stunden vorher machen. Und der Zug hatte natürlich wie immer Verspätung in Deutschland. Also habe ich schnell diese Gesundheitserklärung gemacht. Urplötzlich war der Zug trotzdem schon da und ich bin in den Zug gerannt. 1000 Mal vorher kontrolliert, wo ist mein Pass?
Oh nein!
Natürlich habe ich ihn schön auf der Bank liegen lassen. Alles, was man nicht braucht. Auch da, das war tatsächlich so eine Geschichte, die ich so ein bisschen ausgearbeitet habe. Ist tatsächlich passiert, braucht man nicht, aber passiert. Auch da wieder Digitalisierung, wie bringe ich das an? Wenn ich einen digitalen Pass habe, brauche ich diese ganzen Geschichten nicht. Ich hätte gegebenenfalls eine elektronische Kopie auf dem Computer, wenn ich mein Handy verliere. All diese Wenn- und Aber-Szenarien kann ich damit ganz gut abbilden. Also ja, die ein oder andere Geschichte habe ich tatsächlich ein bisschen ausformuliert. Der Rest ist noch im Aufbau, würde ich sagen.
Gab es denn irgendwelche Skeptiker bei dir, wenn du so eine Storytelling mal angewendet hast?
Es ist ja nicht so, dass man anfängt und sagt, so, ich nutze jetzt Storytelling, lehnt euch mal zurück. So passiert es ja nicht. Ne? Und holt sich am Ende Feedback ein. Man macht es einfach zum einen. Und ja, es wurde von verschiedenen Gruppen eine Veränderung in meinen Vorträgen festgestellt. Und dafür habe ich durchaus positives Feedback bekommen. Ohne, dass jetzt einer konkret gesagt hat, oh, du hast Storytelling verwendet, ist ja mega. Nee, sondern einfach die Art der Präsentation. Skepsis würde ich sagen nicht direkt, aber man muss schon auch Zollprofi bleiben irgendwie, um die Themen abdecken zu können. Ich habe das Thema Storytelling in meinen Entwicklungsplan auch, in meinem Karriereplan aufgenommen, um dort gezielt dran zu arbeiten und besser zu werden. Aber auch da hat mein Chef schon den Hinweis mal gegeben, naja, fokussiere dich auch weiterhin auf den Zollbereich. Du machst das alles gut, aber vielleicht legst du den Fokus ein bisschen zu sehr darauf. Ne? Ich habe trotzdem privat weitergemacht und wie gesagt, jetzt kommt es auch mehr und mehr an. Aber wie gesagt, wir müssen professionell bleiben. Wir müssen uns mit Fachwissen überzeugen. Aber wenn ich weiß, wie ich mein Fachwissen verkaufen kann, hilft es natürlich.
Seit wann bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Also wenn du sagst, die Kollegen haben schon Veränderungen wahrgenommen, wann war das ungefähr? Wann bist du so gestartet?
So seit 2 Jahren ungefähr arbeite ich daran. Ne? Also es fängt natürlich dann erstmal an, sich alles anzueignen, viel zu recherchieren, viel von diesen Videos halt oder TED-Talks zu gucken. Ich bin auch ein sehr visueller Lerner. Ne? Andere können natürlich auch Bücher darüber lesen. Gibt es natürlich jede Menge frei verfügbar. Ich bin da sehr visuell veranlagt und habe mir dann diese ganzen Videos angeschaut. Und über diese Speaker, die man dann dort sieht, auch deren Learning-Content, den die gegebenenfalls haben, dann verinnerlicht. Das hat so gut so ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr gedauert, bis ich dann mal gesagt habe, okay, wie münzt du das auf den Zollbereich um? Da bin ich jetzt so seit einem Jahr dabei, das auch aktiv anzuwenden, ob es Präsentationen sind innerhalb der Firma, wo ich dann meine Business Unit vielleicht vorstellen, mein Team vorstellen, mich vorstellen, um das einfach mal amüsant zu gestalten. Aber auch extern dann bei Präsentationen.
Ich sehe schon, ich glaube, ich muss echt mal auf einen Kongress oder auf eine Tagung, wo du einen Vortrag hältst, da muss ich mal gucken, wo du so unterwegs bist, dann muss ich mir das mal live anschauen, auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Das hat mich auch gecatcht. Das hat mich tatsächlich auch gecatcht, ja. Genau, vielleicht gehen wir jetzt mal über und fragen dich mal, was für Tipps du denn an die Experten, an Zollmanager zum Beispiel geben würdest. Die Veränderung bei dir hast du ja schon wiedergespiegelt oder hast du uns ja schon mitgeteilt gehabt, haben Kollegen ja auch schon festgestellt. Gibt es irgendwelche Tipps, die du anderen damit geben möchtest,
an die Hand geben möchtest? Grundsätzlich anfangen, irgendwie anfangen. Ne? Aber man muss natürlich halt wissen, ist das was für einen? Es ist zeitintensiv, man muss darauf Lust haben, denn es ist nichts, was ich von jetzt auf gleich lernen kann. Ne? Es braucht Zeit wie alles, was man lernen kann. Der Vorteil ist, ich kann es lernen. Es ist ein Skill. Ich kann mich damit beschäftigen. Ich kann es lernen. Ich kann es nebenbei lernen. Es ist jetzt nicht so, die neue Zollregularie ist rausgekommen. Morgen muss ich meinem Chef erklären, was die ist. Die muss ich über Nacht auswendig lernen oder können. Nein, ich habe Zeit. Ich kann in meiner Geschwindigkeit anfangen, es zu lernen. Also mein Tipp ist wirklich, beschäftigt euch damit, wenn ihr nicht so stark im Bereich Speaking seid, also wirklich Präsentation liefern zu können. Beschäftigt euch damit, wie könnt ihr das Selbstvertrauen aufbauen? Ne? Das ist auch ein großer Punkt im Bereich Storytelling. Wie stehe ich selbstsicher auf der Bühne, dass ich nicht nur rede? Jetzt haben wir hier einen Podcast, da ist es fast egal, wie ich meine Hände hier bewege, aber Gesten spielen halt auch eine große Rolle, auch im Bereich Storytelling, wenn ich Storytelling auf der Bühne mache und meine Körpersprache sagt was ganz anderes als mein gesprochenes Wort, komme ich auch nicht weiter. Das ist ganz wichtig, dass ich da meinen Körper im Einklang mit dem gesprochenen Wort bringe und da hilft es einfach, sich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, Videos zu schauen und gegebenenfalls dann den ein oder anderen Kurs zu machen. Habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Ich habe noch keinen professionellen Kurs gemacht zum Bereich Storytelling oder Public Speaking, sondern alles über die letzten 2 Jahre so ein bisschen selbst beigebracht und einfach angewendet und geschaut, wie es funktioniert, gegebenenfalls verbessert oder auch mal einfach weggelassen.
Gibt es einen Tech-Talk, wo du sagst, hey, schaut den euch an, der ist inspirierend in Sachen Storytelling, das ist ein gutes Vorbild. Gibt es da einen, der dir ad hoc einfällt?
Ja, von David J.P. Phillips. Der hat 2 gute, einmal Storytelling und der zweite ist Death by PowerPoint. Denn diese ganzen PowerPoint-Präsentationen mit 35 Seiten oder mehr, die man so sieht, wo man sich schon zurücklehnt und sagt, oh, bitte nicht, sind ermüdend in unserer Welt. Und ich habe mir geschworen, seitdem ich den TED-Talk gesehen habe, so eine Präsentation wird es bei mir nicht mehr geben. Damit hat es wirklich angefangen und darüber bin ich dann im Bereich Public Speaking und Storytelling gelandet, um das weiter zu perfektionieren.
Ist denn deine Komfortzone dann eher im internen Bereich oder doch eher extern? Also weil du gerade erwähnt hast mit Public.
Ja, also definitiv Komfortzone ist im internen Bereich. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwo anders spreche, letztens auf dem Zollwärts-Event bei den Grenzlotsen, ist man schon nervös, natürlich. Dafür bin ich nicht Profi genug. Wie gesagt, ich bin immer noch Zollprofi und kein Public-Speaking-Profi. Aber ich arbeite dran. Und auch da muss man seine Komfortzone verlassen, um zu wachsen, um besser zu werden.
Und je besser man wird, desto mehr Spaß macht es dann auch. Und das ist dann wahrscheinlich schon so ein Kreislauf auch. Ja, das kennt
ganz
man
genau.
Von vielen Sachen, ja. Wenn man anfängt zu joggen, ist das anstrengend.
Gutes Beispiel.
Ja.
Apropos Joggen, ich muss mal los.
Da haben wir doch die Bilder wieder. Sensationell.
Genau, da haben wir die Bilder wieder, ja.
Nein, aber der Ansporn ist ja tatsächlich da. Und für die Kürze der Zeit, die du gerade erwähnt hast, und so wie du es jetzt für mich zumindest in dem Podcast rüberbringst, habe ich die Bilder wirklich vor Augen und bin total geflasht und fasziniert. Also was du bisher alles erreicht hast, das kann ich dir zumindest für mich als Feedback geben. Und ich nehme für mich ja auch aus diesem Podcast mit, ich verlasse vielleicht auch eine gewisse Komfortzone und werde mich aber dann auch künftig tatsächlich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen. Also du hast es mir sehr, sehr schmackhaft gemacht.
Das ist schön, sehr schön.
Gibt es denn eine Lieblingspräsentation oder Lieblingsgeschichte? Jetzt hast du den Flugschein genannt, die, ich glaube, dass den Pass, den du liegen hast lassen,
ja.
Dieses Scannen von Gepäck quasi. Waren das so deine Highlights oder gibt es was, wo du sagst, hey, das ist so wirklich, oder willst du es gar nicht verraten, vielleicht war sonst
auf den nächsten 5
Veranstaltungen?
Nee, tatsächlich nicht. Also die Geschichte mit dem Pass ist schon so meine liebste Story, weil die erste Fernreise seit der Corona-Zeit und dann passiert ausgerechnet das und ich glaube, jeder kennt's. Man prüft 1000 Mal in jeder Tasche, wo ist der Pass und im letzten Moment prüft man nochmal alle Taschen und der Pass ist nicht da. Jeder weiß, kennt die Emotionen und weiß sofort, wie man sich fühlt. Und das ist wirklich so ein guter Catch bei so einer Präsentation. Und da merkt man auch, die Aufmerksamkeit ist extrem hoch. Ne? Und da muss ich halt die Techniken anwenden, zu sagen, die Aufmerksamkeit ist jetzt hoch. Wie bringe ich jetzt mein fachliches Thema mit rein? Ich darf natürlich niemanden zu dem Zeitpunkt sagen, dass ich den Pass wiedergefunden habe. Ne? Da hatte ich ja jetzt auch noch gar nicht aufgelöst.
Das wollte ich auch gerade fragen.
Ja. Denn jeder fragt sich natürlich die ganze Zeit, während ich erzähle, was ich alles im Bereich Digitalisierung im Zoll machen will, ist er denn jetzt geflogen oder nicht? Hat er den Pass gekriegt? Tatsächlich bin ich am Ende geflogen, denn derjenige, der neben mir saß, hat den Pass einer Zugbegleiterin mitgegeben, die aber im anderen Zug in die andere Richtung war. Die hatte aber glücklicherweise Feierabend, ist am Dortmunder Hauptbahnhof rumgelaufen und hat genauso wie ich Lost and Found gesucht. Zum Glück war Lost and Found geschlossen. Sie lief mir in die Arme, hat meinen Namen abgefragt. Da sind wir wieder bei meinem Nachnamen, der Zungenbrecher. Ne? Und ich habe den Pass bekommen, habe einen Zug später genommen und bin nach Shanghai geflogen.
Aber das ist ja auch ein Wahnsinnszufall, dass du auf den Dortmunder Hauptbahnhof dann diejenige triffst, die deinen Pass in der Hand hält. Also das ist,
ich habe es nicht kommen sehen.
Das Leben schreibt noch die besten Geschichten.
Genau. Wenn du das nicht selbst erlebt hättest, Tobias, das hätte dir keiner abgenommen, glaube ich.
So ist es, genau. Und deswegen meine liebste Geschichte, weil es einfach, ja, emotional so eine Achterbahn natürlich ist. Und entsprechend, die brauche ich nicht aufschreiben, die ist für immer gefestigt. Und die kann ich natürlich jedes Mal so ein bisschen anpassen in Bezug auf was auch immer im Bereich Zoll ist. Man kann es natürlich nicht, man sollte es nicht überstrapazieren. Ne? Man muss schon irgendwie auch da einen reellen Bezug herstellen können. Die Digitalisierung, wie gesagt, finde ich, passt hier sehr gut. Denn gäbe es einen digitalen Pass, wäre die emotionale Achterbahn ausgeblieben und man hätte einfach die digitale Kopie zur Verfügung gehabt. Ne?
Funktioniert das auch mit so, sage ich mal, sehr technischen oder sehr rechtlichen Aspekten? Das ist ja doch oftmals sehr viele Vorschriften, sehr viel Juristendeutsch auch im Zollwesen, im Global Trade Management. Klappt das auch, das in die Story zu packen oder ist das schon wirklich für Fortgeschrittene?
Schwierig, wenn ich es im Detail machen will. Aber ich versuche es schon anzuwenden, zum Beispiel, wenn ich ein neues Thema, eine neue Regularie dem entweder mir selbst verkaufen will, damit ich selber verstehe, wie ist das denn jetzt, wie sollte ich es sehen. Aber auch zum Beispiel die IT-Abteilung ist immer ein gutes Beispiel, die mit dem Thema nichts am Hut haben, müssen aber gegebenenfalls diese technischen Anforderungen umsetzen. Und auch da sind wir wieder beim Bild oder beim Rahmen, versuche ich durch Storytelling, durch Analogien den Rahmen zu schaffen, zu sagen, okay, hierum dreht es sich, es ist doch so ähnlich wie das oder jenes. Und wenn der Rahmen kreiert ist, dann kann man ins Detail gehen. Dann haben wir aber schon mal, ich sage immer, den kleinsten gemeinsamen Nenner, wie bei Mathe früher. Ne? Wenn ich den erstmal gefunden habe, entweder mit der anderen Abteilung, die was für mich machen muss, oder gegebenenfalls meinem Publikum auch da einen Nenner zu finden, ist es die Reise, ist es das Interesse fürs Motorrad, fürs Auto, dann kann ich darauf aufbauen. Und dann sind beide Seiten typischerweise interessiert, die Lösung zu forcieren.
Ich glaube, dann haben wir schon sehr viel praktische Tipps und Einsichten erhalten, was so das Thema bewirken kann, wie man es angeht. Einfach mal ausprobieren, wie du gesagt hast, ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Wir hätten jetzt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage für dich, die klassische freie Verkehr-Abschlussfrage. Wenn du einen Wunsch im Global Trade Management frei hättest, was wäre das denn?
Das ist wirklich eine gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man eigentlich denkt, ne? Weil man hat vielleicht so viele Wünsche. Aber tatsächlich würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass die Welt wieder ein bisschen mehr zusammenrückt und wir wirklich von einer globalen Welt sprechen und nicht so viel Spaltung erleben. Auch wenn es meinen Job befeuert und mir natürlich sehr viel Arbeit verschafft, diese ganzen Themen. Aber die Thematik, die wir vorher bearbeitet haben, wie kann ich globaler aufgestellt sein? Welche Vorteile kann ich für Unternehmen ausarbeiten? Ist so ein bisschen in die Ferne gerückt und es geht mehr um Protektionismus. Wie können wir uns alle schützen? Was darf ich nicht? Und es ist immer schöner, darüber zu sprechen, was kann ich gestalten, was kann ich optimieren, als die Polizei zu spielen und zu sagen, was darf ich nicht. Von daher würde ich mir wünschen, dass die Welt ein bisschen näher zusammenrückt wieder.
Ich glaube, das wünschen sich einige. Da hast du wirklich sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss gebracht.
Sehr schön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, vielen Dank zu sagen, Tobias, dass du heute da warst.
Ich danke auch.
Und, deine Erkenntnisse und Einblicke geteilt hast.
Hat mir Spaß gemacht.
Genau, allen Hörern und Hörerinnen, wenn es euch gefallen hat, gerne liken und teilen. Und wenn ihr selber mal in den Podcast kommen wollt und eine Geschichte erzählen wollt oder einfach nur über euer Thema sprechen wollen, dann gerne kurz einen Ping und eine E-Mail an podcast@aib. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank und frohes Geschichten erzählen.
Genau.
Danke. Bis dahin.
Schönes Storytelling. Bis dann, Tobias. Mach's gut.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.